SWR 2 Forum.
100 Tage im Weißen Haus, wie Joe Biden Geschichte schreibt. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Welt vergisst schnell. Donald Trump ist Geschichte. US-Präsident Biden schreibt sie gerade. In nur 100 Tagen hat er viele Entscheidungen seines Vorgängers abgewickelt, aber nicht alle. Biden erneuert alte Bündnisse, aber es bleibt beim harten Kurs gegen China. Der alte Mann im Weißen Haus ist ein Profi, der jetzt die Weichen stellt, die die Zukunft Amerikas und der Welt bestimmen werden. Und zu diesen Fragen, die sich dabei aufwerfen, diskutieren hier im SWR 2 Forum Dr. Josef Bramel. Er ist der Autor des Blogs Der USA-Experte. Professor Dr. Boris Fuhrmann, Politikwissenschaftler am Bard College in Berlin und die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Christiane Lemke von der Universität Hannover. Heute Nacht hat Joe Biden nach 100 Tagen seine erste ganz große Rede an die Nation gehalten. Wegen Corona war der Sitzungssaal im Kongress nur spärlich besetzt. Wir schauen uns sein Programm noch genauer an, aber bevor wir zum Inhaltlichen kommen, vielleicht erst einmal ein atmosphärischer Eindruck. Frau Lemke, Sie haben die Sendung in der Nacht live verfolgt, ab 3 Uhr morgens und dann im Fernsehkanal Phoenix auch kommentiert. Wie war denn da der erste und frische Eindruck, während Sie die Rede verfolgten?
Also zunächst mal fand ich es sehr bezeichnend, dass Joe Biden die beiden Frauen hinter ihm, die Vizepräsidentin Kamala Harris und die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, das sind ja die zwei ranghöchsten politischen Figuren.
Nancy Pelosi.
Nach Joe Biden, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi und Kamala Harris besonders hervorhob. Und das ist schon eine Neuheit in Amerika, dass zwei Frauen in diese wichtigen Ämter vorgerückt sind.
Sie kommen ja gleich nach dem Präsidenten in der Amtsnachfolge an.
Ja, also die Vizepräsidentin folgt dem Präsidenten. Falls beide ausfallen, kommt dann die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, also Nancy Pelosi in diesem Fall. Und das ist genau festgelegt in der amerikanischen Verfassung, nicht? Und er hat sehr lange gesprochen. Es war länger, als wir erwartet haben, mit 65 Minuten. Er hat 5 Minuten der Außenpolitik gewidmet. Es war vor allen Dingen eine Rede, die sich an das amerikanische Volk wandte mit all den Vorschlägen, die Biden ausgearbeitet hat mit seinem Team. Und es war auch eine Rede an die Republikaner, deren Unterstützung er zwar nicht unbedingt braucht, aber doch bei einigen Gesetzesvorhaben sicherlich gut gebrauchen kann. Die Demokraten haben ja eine Mehrheit in beiden Häusern. Und ich fand ihn sehr tatkräftig. Also Ärmel hochkrempeln, anpacken. Wir sind in einer Krise, aber wir schaffen das, ein sehr amerikanisches Narrativ.
Aber das sprach ja nun kein charismatischer Prediger wie Obama, auch keine populistische Rampensau wie Trump, sondern der eher als Langeweiler verschriene Biden. Hat Biden Sie ein bisschen gelangweilt, Herr Bramel?
Gut, man erwartet nicht allzu viel, aber er hat das dargelegt, was er geschafft hat, und auf das sollten wir schauen. Alles andere, die Haltungsnoten, wer es schöner war oder eloquenter, das nehmen wir hin, wenn die Leistung stimmt. Da stimmt vieles in Amerika, vor allem wenn es um überlebenswichtige Themen wie Corona geht. Aber bei Themen, die auch uns betreffen, müssen wir doch dann ein wenig kritischer hinschauen. Da ist noch nicht alles Gold, was da so glänzte oder glänzend aufpoliert wurde.
Es heißt, Biden habe Wochen an dieser Rede gearbeitet, aber die Erwartungen waren ja auch groß, die Themen sind groß, die Krisen sind groß, die Aufgaben geradezu überwältigend, dazu passen dann natürlich auch große Worte, aber die müssen auch von einer großen Persönlichkeit gesprochen werden. Ergab das alles für Sie denn ein stimmiges Bild, Herr Fuhrmann?
Na, ich finde schon ganz interessant. Also wenn man zurückdenkt an die Inauguration, die Amtseinführung und auch die Kampagne, da war ein sehr komplexes Bild gezeichnet worden von vielen Konfliktfeldern. Aber es hat sich nicht so eine klare politische Vision ergeben. Und ich finde schon, dass jetzt in der Lage der zur Nation, die ja offiziell keine Lage zur Nation ist, aber das ist eigentlich ein technisches Detail, wo er dann schon es geschafft hat, eine klare Politik zu formulieren. Und ich finde auch, jetzt ganz ab unabhängig davon, wie das rhetorisch war oder wie eloquent, eine der progressivsten, wenn nicht sogar die progressivste Rede, die ich von einem Präsidenten in der Lage der zur Nation gehört habe. Ich glaube, seit den 1960er Jahren hat man nicht mehr so progressive Töne gehört. Also es war schon eine erstaunliche und bemerkenswerte Rede.
Also wenn Sie auf die frühen Reden ansprechen, vielleicht Robert Kennedy, als der Präsident wurde, nutzte er die Gelegenheit, in seiner 100-Tage-Rede ein Versprechen abzugeben. Binnen 10 Jahren sollten die USA einen Menschen zum Mond bringen und natürlich auch heil wieder zurück. Das kam damals überraschend. Es wurde erreicht, das Ziel, sogar innerhalb der 10 Jahre. Hat den beiden hier etwas ähnlich Großes oder Großartiges vorgelegt?
Das noch nicht. John F. Kennedy natürlich, aber das hat er noch nicht getan. Man muss dazu sagen, es ist eine sehr zerfahrene Situation. Es ist ein sehr polarisierter Kontext. In dem Zusammenhang so zu agieren, wie er das getan hat, ist schon erstaunlich. Aber man darf auch nicht vergessen, er hat bislang eigentlich nur ein Gesetz durch den Kongress gebracht. Häufig wird er mit Franklin D. Roosevelt momentan verglichen. Der hat nach 100 Tagen schon 13 Gesetze in die Tat umgesetzt. Also der historische Vergleich hinkt da so ein bisschen. Und wie nachhaltig er dann tatsächlich regieren kann, naja, das müssen wir noch besprechen.
Ist vielleicht auch zu früh für historische Vergleiche. Was meinen Sie, Herr Brammel?
Ja, der eine Vergleich, den Sie angedeutet haben, das war dieser Sputnik-Moment. Und helfen Sie mir bitte, wenn ich das Jahr nicht genau treffe. Ich glaube, das war 1957, also vor meiner Geburt, als die Amerikaner da meinten, ins Hintertreffen zu geraten, weil der erste sowjetische Satellit ins All geschossen wurde. Und genau diesen Moment haben die Amerikaner wieder vis-à-vis China jetzt. Und da ist jetzt einiges geboten, aber bezeichnenderweise hat Biden erst einmal auf die innere Lage fokussiert, da Außenpolitik eben auch im Inneren anfängt, um hier wieder zu alter Stärke zu kommen, dann kann man sich auch wieder größere außenpolitische Manöver erlauben.
Naja, aber er hat schon, Joe Biden hat schon einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Rivalität
aber nur zwei Minuten für die Außenpolitik verwendet. Aber nur 2 Minuten für die Außenpolitik verwendet und es war ja bezeichnend, oder?
Nein, also er hat ja immer wieder gesagt, er hat, glaube ich, China 6-mal in der Rede erwähnt und naja, hat klar, immer wieder aber gesagt, die Welt wartet Argument, nicht auf uns.
Man muss innen stärker werden, um außen auch gegen China hier mithalten zu können, genau. Was Ausbildung, was eben viele innenpolitische Bereiche an. Das war meine Idee.
Ja, da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Man muss innenpolitisch stärker werden, man muss die Bildung verbessern, Forschung und so weiter, um dann eben auch die Weltmachtposition behaupten zu können, während China eben jetzt die Weltmachtposition beansprucht, die aufsteigende Macht. Aber dieser Verweis, die Verknüpfung, die fand man immer wieder in der Rede. Wenn wir nicht in die Puschen kommen, dann werden uns andere überholen. Die Welt wartet nicht auf uns.
Man muss wohl auch immer wieder betonen, dass es ja erst 100 Tage sind, seit Joe Biden im Amt ist. Das sind dann aber auch 100 Tage ohne Trump, dessen Anhänger in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft den Kongress stürmten. Und mit genau diesem Motiv begann ja dann auch Bidens Rede, etwa eine Stunde lang, Sie haben es gesagt. Eine neue Zeit, eine neue Ära, so scheint sich das jetzt fast schon anzufühlen. Aber ist es auch so? Ist das nur eine Projektion oder fängt da tatsächlich was Neues an? Vielleicht Herr Fuhrmann zuerst. Herr Fuhrmann?
Ja, hier ist gerade Weltuntergangsstimmung, es ist wahnsinnig angefangen zu regnen und ich höre kaum noch was. Wenn Sie die Frage bitte nochmal wiederholen könnten, dann wäre das toll.
Ich dachte die ganze Zeit, da sind die Bauarbeiter da hinten und rütteln am Gerüst. Versuchen Sie sich ein bisschen darauf einzustellen, dass Sie uns irgendwie hören müssen, Herr Fuhrmann, aber ich reiche die Frage jetzt erstmal weiter an die Dame, an Frau Lemke.
Ich war auch vom Hagelsturm eben hier abgelenkt. also die Frage, ob er etwas Neues präsentiert hat.
Ja, aber ist es tatsächlich eine Zeitenwende?
Ja, also ich meine, zunächst mal ist der Politikstil ein völlig anderer. Man hat auf einmal das Gefühl, es wird wieder ruhig geredet und man muss nicht immer aufgeregt sein, so wie bei Donald Trump. Was aber vom Inhalt substanziell wichtig ist, Biden hat die aktive Rolle der Staates in den Vordergrund gestellt. Er hat gesagt, wir haben große Probleme, schwere Krise, hier kann nur die Regierung uns helfen. Die Regierung muss dies und jenes machen. Er hat ja also auch schwere, teure Pakete vorgeschlagen. Also diese aktive Rolle der Bundesregierung, das ist auf jeden Fall eine sozusagen Richtungswendung und auch der deutlichste Kontrast zu den Republikanern. Das hat dann Tim Scott in seiner Antwort, der republikanische Senator South Carolina, in seiner Antwort auf Biden auch sehr deutlich gemacht. Wir wollen den Staat nicht. Die Republikaner wollen keine großen Staatsausgaben, sie wollen keine aktive Bundesregierung. Dieser Konflikt bleibt bestehen und das wird auch in der Zukunft, glaube ich, ganz wichtig sein für den Wahlkampf im nächsten Jahr, für die Frage, ob die Gesetze durchkommen oder nicht. Kann man da eine Übereinstimmung bei Gesetzen finden, obwohl man ideologisch doch weit auseinander liegt?
Da liegen ja inzwischen auch unheimliche Summen auf dem Tisch, um die wirtschaftliche Krise, um Corona, um alles im Grunde wieder zu lösen. Fast 6 Billionen Dollar, man kann sich das kaum vorstellen. Und da kommt auch schon ein Stichwort in die Debatte: Big Government, eine Hinwendung zum Sozialstaat wird beobachtet, ein Paradigmenwechsel geradezu für das amerikanische Gemüt. Ist das so, Herr Bramel? Ist das ein Paradigmenwechsel, der da stattfindet?
Ich würde Frau Lemke zustimmen, sehe aber die Entwicklung schon früher. Dieses Marktradikale hat in der Clinton-Administration Einzug gehalten. Da habe ich selber noch im Kongress gearbeitet. Damals wurde eben deutlich gemacht, dass die Zeit der großen Regierungsaufgaben vorbei sei. The era of big government is over, so Clinton. Und der hat den Staat geschliffen, vor allem den Sozialstaat geschliffen und hat dereguliert, was zu deregulieren war, vor allem auch im Finanzsektor, mit Hilfe der Wall Street Rubin-Buben, also Bob Rubin und Geithner und wie sie alle hießen. Die haben also das gemacht, was jetzt nur den Republikanern in die Schuhe geschoben wird. Das war schon dann auch Staatsreligion, dass es eben keinen Staat mehr geben darf. Also bricht jetzt Biden auch mit den Irrungen der Demokraten, die dann eben auch zur Wirtschafts- und Finanzkrise geführt haben, die nach wie vor nicht überwunden sind. Wir haben da nur Zeit gekauft. Jetzt kommt Corona dazu und gibt ihm eigentlich die Möglichkeit, hier wieder etwas durchzudrücken. Aber ob es wirklich dazu kommt, dass er das Ganze durchbringt, da bin ich ähnlich skeptisch wie Herr Vormann. Der hat es angeklingen lassen, dass nämlich er bislang nur ein Gesetz durchgebracht hat. Aber dieses Infrastrukturgesetz will er ja jetzt budgetneutral durchbringen, also auch Steuern erhöhen. Und ob das mit den Republikanern zu machen ist, das wage ich derzeit noch zu bezweifeln. Also da müssen wir noch ein bisschen warten, wie das geschieht. Da gibt es mehrere technische Manöver, aber dass er durchregieren können würde, so wie das von vielen hier da erwartet wurde, das ist mitnichten der Fall. Er kann vom Senat, den er gut als ehemaliger Senator kennt, blockiert werden. Da braucht es dann 60 Stimmen und nicht 51, also die Tiebreaking Vote der Vizepräsidentin, um eben derart grandiose Programme durch den Kongress, durch den Senat zu bringen.
Im SWR2-Forum diskutieren live 100 Tage im Weißen Haus, wie Joe Biden Geschichte schreibt. Josef Bramel, Christiane Lemke und Boris Vormann, USA-Experten, Sie alle drei. Herr Vormann, Sie wollten gerade etwas sagen, also schießen Sie einfach los, sonst stelle ich noch eine Frage. Wie wäre es Ihnen lieber? Der Hagel hat inzwischen aufgehört in Berlin.
Noch nicht ganz, aber es klart sich langsam auf und ich höre, glaube ich, alles ganz gut. Ich möchte noch einen Punkt loswerden zur Zeitenwende. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass wir einen Paradigmenwechsel sehen, der sich da auch anbahnt und der sich auch schon unter Trump angebahnt hat. Also in bestimmten Punkten ist da sogar eine gewisse Kontinuität mit America First zu sehen, auch wenn es um Buy American geht. Auch eine Idee der Nachkriegszeit, der Nach-Zweiten Weltkriegszeit, dass man versucht, die Ökonomie wieder nationaler auszurichten. Geschichten, inwieweit sowas möglich ist, das müsste man sicherlich noch besprechen. Aber ein Punkt ist mir wichtig, man spricht bei den USA häufig von einer staatenlosen Gesellschaft oder von einer Gesellschaft mit einem kleinen Staat. Und ich glaube, das ist ein Zerrbild, von dem wir uns frei machen müssen. Es hat immer wieder Momente gegeben in der Geschichte der USA seit Anbeginn, also eigentlich seit verfassungsgebendem Konvent, wo man gesehen hat, dass es den Zentralstaat braucht und nicht nur den Einzelstaat auf subnationaler Ebene, sondern eben auch den Zentralstaat, wenn es um Fragen der Sicherheit geht, wenn es um Fragen des Handels geht, aber natürlich später dann auch, wenn es um eine Art Industriepolitik und um Sozialpolitik geht. Und das ist eine Kontinuität, die häufig verloren geht, weil man so viel Fokus auf den Markt gelegt hat, insbesondere in dem Diskurs, der so dominant war die letzten 30, 40 Jahre. Aber jeder, der mal Karl Polanyi beispielsweise gelesen hat, weiß, dass ein freier Markt eigentlich eine Illusion ist und dass es immer den Staat braucht. Und ich glaube, da ist momentan ein Bewusstseinswandel, der sich einstellt und der wahrscheinlich auch in Deutschland Folgen haben wird.
78 Jahre alt ist Joe Biden. Sleepy Joe hat ihn Donald Trump immer genannt, eine üble Beleidigung. Zwei Zitate oder ein Zitat hier von Reinhard Bütikofer von den Grünen. Der hat nämlich getwittert nach der Rede, Präsident Biden traut sich was. Er hat offensichtlich begriffen, dass er den alten Sponti-Spruch beherzigen muss. Du hast keine Chance, also nutze sie. Meine Frage wäre jetzt, wie wichtig ist eigentlich dieses Zeitfenster am Anfang, diese ersten 3 Monate etwa? Laut Machiavelli sollte man in der Startphase seiner Regierung alle wesentlichen Entscheidungen treffen, der Rest ist Verwaltung. Ist in diesem Sinne Joe Biden nun ein Sponti oder ein Machiavellist? Frau Lemke.
Ja, also er nutzt die Startphase, weil die USA ja nach wie vor in einer schweren Krise sind. Also die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Das hat Joe Biden gestern auch sehr klar gesagt, hat mehrfach dazu aufgerufen, auch zum Impfen und sich impfen zu lassen. Und es ist eine Krise und von daher will er in dieser Krise möglichst viel gestalten. Und das ist auch eine wichtige Chance, die er hat. In normalen Fahrwassern wäre er sofort als Sozialist abgestempelt, in die Ecke gestellt. Die Republikaner würden überhaupt nicht mehr mit ihm sprechen. Aber viele der Maßnahmen, die er vorschlägt, die einfach notwendig sind, die auch unmittelbare Hilfen versprechen, die sind natürlich auch sehr populär bei den betroffenen Menschen draußen im Land. Also vieles, was er gestern vorgeschlagen hat, auch da kommen wir sicher noch drauf, American Families Plan, also die Sozialpolitik den Familien gegenüber. Das könnte außerordentlich populär sein und das würde natürlich auch die Republikaner unter Zugzwang setzen. Das andere Problem, das Joe Biden hat, nächstes Jahr im November 2022, sind Zwischenwahlen und das lässt ihm nicht so sehr viel Zeit. Wenn wir uns die Konstellation anschauen im nächsten Jahr, könnte der Senat wieder an die Republikaner gehen. Sie haben, das hat Herr Brammel vorhin schon gesagt, im Moment haben die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit. Und in Georgia zum Beispiel könnte es wieder in die andere Richtung gehen. Also da hätte er dann dasselbe Problem, was auch Obama gehabt hat, gegen einen republikanischen Senat regieren zu müssen. Und das wird schwer.
Wie stellt sich jetzt Joe Biden zu den Republikanern? Scheint ein um sie zu werben, aber tut das wirklich?
Ich finde seinen Ansatz sehr interessant. Ich glaube, er ist entschlossen, das, was er sich vorgenommen hat, durchzusetzen und zur Not eben auch ohne die Republikaner. Also er hat ja auch in den letzten Wochen sehr viel schon über Executive Orders entschieden, revidiert, was Donald Trump damals verfügt hatte im Bereich des Umweltschutzes, im Bereich der Einwanderung. Er hat bestimmte Posten besetzt mit Leuten, die eben auch seine Politik unterstützen. Er hat das State Department wieder richtig ausgestattet. Also er hat schon sehr klar gemacht, ich setze meine Agenda durch, im Unterschied zu Obama, der ja am Anfang auch Zeit damit verloren hat, dass er immer versucht hat, die Republikaner einzubinden, mit ihnen zu reden. Und ich glaube, Joe Biden ist da einfach viel, ich sag mal so, radikaler im Ansatz.
Aber ist er ein Überzeugungstäter oder ist er ein Machtpolitiker? Was meinen Sie, Herr Brammel?
Er ist pragmatisch, er hat knapp 4 Jahrzehnte zugebracht, kennt seine Pappenheimer, hat dann noch Freunde, aber Freundschaft hört ja dann beim Geld auf und genau das ist der Knackpunkt. Alles, was er jetzt machen will, soll eben gegenfinanziert sein und da gibt es auch viele in seinen eigenen Reihen. Das sind jetzt diejenigen, die dann, Lemke hat es angesprochen, schon in 2 Jahren oder knapp 2 Jahren zur Wiederwahl antreten müssen im Senat, in teilweise fiskalkonservativen Einzelstaaten oder Wahlkreisen, wenn man das Abgeordnetenhaus auch noch mitdenkt, die müssen dann doch auch mit eingebunden werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es in Amerika keine Parteien nach unserem Verständnis gibt. Keine Parteidisziplin, ich habe das selber auch erlebt. Uns war die Partei Schnurzpiep egal. Es zählt nur, wer dich finanziert und wer dich wählen soll. Und das sind die Wählerinnen und Wähler im eigenen Wahlkreis und die Finanziers. Und die sind noch wichtiger als die Wähler. Also musst du im Abgeordnetenhaus um die 1,5 Millionen reinholen, um einen sicheren Sitz zu verteidigen. Im Senat bist du dann schnell bei 10 Millionen, um einen sicheren Sitz zu verteidigen. Da geht's ans Eingemachte und Biden muss eben nicht nur zusehen, dass er vielleicht dann doch den einen anderen Republikaner rüberzieht, sondern dass er seine Leute zusammenhält. Und die sind jetzt nicht mehr zusammenzuhalten, um jetzt nochmal Machiavelli zu bemühen. Manchmal hilft ein externer Feind, um die Reihen zu schließen. Trump ist jetzt nicht mehr so virulent, also wird Biden große Schwierigkeiten haben, die eine Seite, die Progressiven, dann mit den Fiskalkonservativen und mit den früheren Freihändlern, bei denen er auch mal war, zusammenzuhalten. Und es ist jetzt bezeichnend und auch in dieser Rede, dass er sich hier nicht mehr als Freihändler positioniert. Er führt Trumps Handelspolitik fort. Er spricht von Buy American und wenn Steuergelder eingesetzt werden, dann soll das nur den amerikanischen Arbeitern dienen. Also für die, die jetzt meinen, da den großen Profit und Reibach mit Amerika zu machen, die sollten nochmal genau hinschauen. Biden ist zwar netter in der Ansprache, aber in dem Inhalt, was jetzt Handelspolitik angeht, und da könnte man und sollte man vielleicht noch weitere Aspekte ansprechen, führt er die knallharte Politik Bidens weiter durch.
Schätzen Sie es auch so ein?
Trumps durch, meint.
Ja, schätzen Sie es auch so ein, Herr Fuhrmann?
Ja, es gibt einen rhetorischen Wandel in der Außenpolitik, das ja. Es gibt natürlich auch trotzdem eine Bekräftigung der alten Allianzen und Institutionen, aber nicht ganz auf die Art und Weise, wie das in der Zeit nach dem Kalten Krieg passiert ist. Also ich sehe da genau so einen Bruch mit der Vergangenheit vor Trump. Ich glaube auch, dass es einen instrumentellen Charakter hat, dass China momentan auch recht auf Konfrontation oder dass Biden auch auf Konfrontationskurs mit China steht. Wenn man sich, um nochmal ganz kurz auf die Infrastrukturpolitik zurückzukommen, anschaut, in welchen Kontexten überhaupt es möglich war, in den USA solche öffentlichen Güter bereitzustellen, dann war das immer in der Situation von Krieg. Also der äußere Feind, den Herr Bramble da auch ansprach, aber jetzt mit Blick natürlich auf Trump, den braucht es manchmal auch für gesellschaftliche Projekte. Also ich will jetzt natürlich auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, dass diese America First Politik gerade in der Außenpolitik noch weiter zu beobachten sein wird und sich durchaus auch noch zuspitzen könnte.
Es gibt aber
darf ich da noch einen Aspekt hinzufügen? Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir von Freihandel träumen sollten, TTIP und was man da wieder alles hört. Mittlerweile ist Wirtschaft nicht mehr das Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck, zur Waffe geworden. Das hat Trump sehr deutlich gemacht, das wird aber unter Biden weitergeführt. Also diese Geoökonomie, vor allem gegen China, aber eben auch gegen Alliierte, das sollte uns zu denken geben. Ja, er spricht von Alliierten, weiß aber auch, wozu er sie braucht und in Amerika ist Schmalhans Küchenmeister. Also da ist Geld sehr knapp. Das Staatsbudget, die Verschuldung ist jetzt bei 21 Billionen, unseren Billionen, nicht American Billions, also American Trillions. Und da werden wohl die Alliierten genötigt, diejenigen, die sich selber kein einsatzfähiges Militär leisten, Tribut für den Schutz zu zollen. Und da sind wir erpressbar. Das wird ein bisschen netter formuliert, aber wir werden weiterhin erpresst, etwa Freedom Gas zu kaufen. Dürfen uns keine Illusionen machen, dass wir mit dem Iran ins Geschäft kommen. Und auch bei Huawei haben wir nur noch kurze Zeit, um das zu tun, was Amerika will. Also raus, um unseren wirtschaftlichen Interessen auch mit China zu schauen.
Das heißt, da ist noch viel Trump in Biden.
Also ich finde schon, dass Trump nicht weg ist. Also es hörte sich jetzt eben so an, auch in dem, was Sie sagten, Herr Ihm, dass Trump ist nicht mehr da und jetzt kann Biden agieren. Also Donald Trump ist nach wie vor vorhanden. Er ist zwar jetzt in Florida, er sammelt Gelder und man weiß nicht genau, was sein nächster Schachzug sein wird. Ob er selber wieder kandidiert, ist völlig offen. Aber sein Einfluss auf die Republikanische Partei und auch auf die Wählerschaft mit dem Gedankengut, dass er 4 Jahre den Leuten eingehämmert hat, dass es einen unfairen Handel gibt und so weiter, das ist durchaus noch vorhanden und das wird auch bleiben. Und es gibt ja auch inzwischen einige Untersuchungen, die zeigen, dass die Republikanische Partei eben doch sehr stark nach rechts gerückt ist und von daher eben auch der Trumpismus auf längere Zeit bestehen bleibt. Und es ist ja auch im Kern eine Antiglobalisierungsposition, um das mal so zu nennen. Es geht nicht nur um Freihandel, sondern es geht überhaupt um das offene Modell der gesellschaftlichen Offenheit. Und ich glaube, dass Joe Bidens Konzept Buy American, wir wollen wieder die amerikanische Industrie stärken, auch damit zu tun hat, dass er genau weiß, Biden genau weiß, wie stark diese Gedanken noch in der Bevölkerung verankert sind.
Vor allem bei den Demokraten, das sage ich als ehemaliger Mitarbeiter eines Demokraten, das Problem mit Protektionismus war ja nicht ursprünglich bei den Republikanern, dass jetzt Trump das auch wachgeküsst hat und damit eben auch überhaupt gewählt wurde, das ist das Neue. Aber dass die Demokraten gegen Freihandel sind, das hätte denen schon auffallen sollen, die damals noch an TTIP geglaubt haben. TTIP war schon lange tot, weil Biden als Vizepräsident, der es mit einer Tankfüllung machen wollte und Obama das nicht durch ihre eigenen Reihen gebracht. Also das Problem ist schon sehr viel länger, sehr viel tiefer und wir werden auch zusehen müssen, dass vieles von dem Regelbasierten, woran wir glauben, auch nicht wieder etabliert wird. Wir haben nach wie vor einen Frontalangriff gegen die Welthandelsorganisation. Derzeit blockiert Amerika auch unter Biden immer noch den Appellate Body und damit ist der Schiedsrichter raus. Also Amerika will lieber das Recht, das Militär des Stärkeren, seine Militärmacht, seine Marktmacht einsetzen, um andere, die nicht so viel zu bieten haben, zu nötigen, ihre Märkte zu öffnen oder hier so zu spielen, wie Amerika das will. Da hat sich wenig geändert, ich glaube im Ton sehr viel mehr, da lassen sich viele täuschen. Man hört wieder viel Transatlantik, tralala, aber wenn man genau hinschaut, sollte man erkennen, dass wir ganz große Probleme auf uns zukommen sehen.
Jetzt rächt es sich natürlich, dass er nur 5 Minuten über Außenpolitik gesprochen hat und 60 über Innenpolitik. Aber in diesen 60 Minuten steckt ja auch einiges an wirtschaftlichen Gedanken. Anfang April hatte bereits Janet Yellen, die US-Finanzministerin, ihre Vorschläge zur Besteuerung multinationaler Konzerne gebracht. Die sollen mindestens 21% jetzt abdrücken. Es gibt eine weitere Reformbestrebung, wo die Reichsten in den USA jetzt deutlich höhere Steuern, bis zu doppelt so hohen Steuern zahlen sollen. Ja, irgendwo muss das ganze Geld für die Programme ja auch wieder reinkommen. Und es wurde auch ganz klar gesagt, die Trickle-Down-Economics seien vorbei. Trickle-Down, das bedeutet, die da oben, die Reichen, die schlemmen und die da unten, die Armen, die warten darauf, dass die Brotkrümen vom Tisch runterfallen und dass sie dann auch satt werden. Reagan hat das mal eingeführt und dieses Zeitalter ist jetzt begraben, tatsächlich für immer und ewig. Was meinen Sie?
Das dachte man schon mal in den 30er Jahren. Polanyi hatte schon erwähnt, er hat ein ähnliches Argument gemacht und hat gesagt, jetzt hat man endlich gesehen, dass der Liberalismus, also der extreme Liberalismus, der ökonomische Liberalismus, Früchte treibt, die gefährlich sind, wie beispielsweise in den Faschismus in den 30er Jahren. Das hat er dann in den 40ern geschrieben und hat gesagt, naja gut, jetzt ist das Ganze ja vorbei. Wir haben jetzt herausgefunden, wie wir mit dem Staat interventionistisch agieren können, wie wir in Märkte eingreifen können, wie wir umverteilen können, wie wir diese Gefahren umschiffen. Naja, und dann kam unter anderem Reagan, neben vielen anderen auch, vielen anderen Akteuren und größeren Strömungen und Bewegungen, die es da in den 70ern und 80ern gab, hat man gesagt, der Staat ist einfach zu behäbig, der ist zu langsam, der ist ineffizient, kostet uns zu viel und deswegen sollten wir ihn abschaffen und uns auf den Markt verlassen. Und das sind also auch so, ja, das sind so Zyklen eigentlich auch, ideologische Zyklen. Und ich glaube, da haben wir uns jetzt in einen anderen Zyklus begeben, wo wir neu anfangen, darüber nachzudenken, was ein Staat eigentlich leisten soll, auch im Kontext der Globalisierung, welche Verantwortung er hat für die Bevölkerung, wer überhaupt dazugehört. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir so ethnonationalistische Diskurse momentan haben. Also, dass man wieder anfängt, darüber nachzudenken, wer ist denn überhaupt dabei. Diese tiefe Kritik am Multikulturalismus ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass man sagt, naja gut, die Sozialpolitik sollte eigentlich auch nur einer bestimmten Gruppe von Menschen zukommen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind alles Symptome einer ähnlichen Problematik.
Also ich würde auch sagen, Amerika hat da ein echtes Problem. Also Herr Fuhrmann hat einen interessanten Gedanken eingebracht, ideologische Zyklen. Und mal wird der Staat weniger, mal wird er mehr geschätzt. Also wir sind ja seit eigentlich schon mehreren Jahren in einer Situation in den USA, die Joseph Stiglitz mal das 1%-Problem genannt hat. Die 1% der Bevölkerung werden immer reicher. Und das kann man also empirisch, statistisch sehr schön zeigen, werden immer reicher. Und sie sind während der Trump-Administration noch reicher geworden. Dadurch, dass Trump 2017 die Steuern ja drastisch reduziert hat für Unternehmen, für die Reichen. Und diese sozusagen Problematik, 1%, die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr weit auseinandergeklafft im OECD-Vergleich. Und hier setzt Biden an und sagt also, diese Disparität, diese Ungleichheit, ich glaube, er hat den Begriff so explizit nicht genannt, aber es ging ja schon so, dass er die Steuererhöhungen für Unternehmen vorsieht und für Menschen, die über 400.000 US-Dollar im Jahr verdienen. Wer ist denn das? Das ist wirklich eine kleine Oberschicht. Und er will die Mittelklasse stärken durch diese Steuerreform. Also ich denke, die Probleme, die die USA hat, sozial, gesellschaftlich, auch ökonomisch, dass diese Probleme bildungsmäßig, dass diese Probleme angegangen werden, ich glaube, das ist das Anliegen von Biden und könnte eben tatsächlich auch eine Korrektur bewirken.
Scheint ja vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt, wenn ich den noch anfügen darf. Die Realität könnte vielleicht auch die eine oder andere Ideologie, sei sie jetzt keynesianistischer Natur oder eben dann marktradikaler Natur, korrigieren. Wir hatten die Congressional Budget Office, also die Budgetbehörde, schon vor 5 Jahren am Warnen, dass der amerikanische Staat bald handlungsunfähig werden könnte. Damals lag die Gesamtverschuldung bei 75% des BIP. Wir sind heute bei 101% und werden jetzt bald die Marke des Zweiten Weltkriegs übertreffen. Wenn das so weitergeht, also wenn nicht eingespart wird oder Steuern erhöht werden, dann hat Amerika schon sehr bald 200% seiner Wirtschaftsleistung. Das heißt, irgendwann könnte es eine weitere Finanzkrise geben, der Dollar in Frage gestellt werden. Und das sind jetzt nicht meine Worte, sondern die ganz nüchterne Congressional Budget Office. Also schauen Sie sich die genauen Zahlen an, die Warnungen. Und da würde ich auch diejenigen bitten, die unsere Renten in den tiefen Märkten, ich meine abgrundtiefen Märkten in Amerika investieren, dass sie nicht nochmal die Renditen verbraten und vielleicht hier in Europa anlegen. Hier gibt es ja auch zunehmend tiefe und Infrastrukturprogramme, die man fördern könnte, in die man investieren könnte. In Amerika ist alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Ich glaube, da wird die Realität knallhart reinhauen. In dem Moment, in der es der Notenbank nicht mehr gelingt, durch Gelddrucken die Zinsen niedrig zu halten. Wenn die Zinsen hochgehen, dann fliegt das Kartenhaus zusammen. Und ich glaube, das weiß die Fed zu verhindern. Das ist das größte Problem.
Es scheint ja auch noch eine Hinwendung zu geben zu dem, was wir mit einem sehr sperrigen Wort als Daseinsvorsorge bezeichnen. Also Bildung, Gesundheit, Zugang zu sauberem Wasser und so weiter und so fort. Infrastrukturmaßnahmen gehören auch dazu, wie Straßen, Strom und so weiter. All die Dinge, um die sich eigentlich der Staat kümmern soll, damit die Bürger in Frieden leben können. Das geht natürlich auch nur, wenn man Steuern erhöht und das Geld wieder ein bisschen zurückverteilt. Ist das ein Programm, von dem Sie glauben, dass das Aussicht auf Erfolg hat? Vielleicht, wenn Biden in den nächsten 100 Tagen noch mal so viel Tempo macht, Herr Vormann?
Ich hätte da sogar noch ein sperrigeres Wort im Angebot, nämlich das der Dekommodifizierung.
Ja, das versteht jetzt keiner
eigentlich
mehr.
Dieselbe Idee ist, dass man also bestimmte Lebensbereiche vor dem Markt schützen sollte. Das ist natürlich ein sozialdemokratischer Gedanke gewesen, aber auch Konsens nach dem Zweiten Weltkrieg in den nordatlantischen Staaten. Und ich glaube tatsächlich, dass die Debatte sich dahin wieder zurück begibt, dass man sagt, man braucht, auch wenn man Demokratie wahren möchte, man braucht eine Bürgerschaft, die ausreichend gebildet ist und eben nicht nur für den Arbeitsmarkt gebildet ist, sondern Verständnis davon hat, was es bedeutet, Staatsbürgerin oder Staatsbürger zu sein, auch welche Pflichten damit einhergehen, bestimmte Infrastrukturen, die angeboten werden müssen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ganz essentiell. Die Frage ist nur auch eine der Zeitabläufe. Also so einen Staat aufzubauen und auch so ein Demokratievertrauen wieder aufzubauen. Ob das in den Zyklen von 4 Jahren möglich ist, das wage ich leider zu bezweifeln. Ich glaube, das ist der richtige Schritt und ich glaube, das ist auch die richtige Perspektive. Ich glaube, dass das Problem der Krise der Demokratie auch genau mit dem Abbau solcher öffentlicher Güter zu erklären ist und eben nicht rein identitätspolitisch. Aber ich glaube es leider nicht, dass Biden das schaffen wird, in 4 Jahren entsprechend die Märkte aus bestimmten Lebensbereichen wieder rauszunehmen, um so ein Grundvertrauen in nicht nur physische Sicherheit, sondern eben auch diese Daseinsvorsorge und eine Art psychische Sicherheit zu bieten.
Sind denn da die Amerikaner, also gerade die aus der mittleren Schicht oder die unteren Einkommen, sind die da eher bei Biden oder halten sie das alles für ideologisches Teufelszeug?
Also ich glaube, dass das, Herr Vormann, sagen Sie ruhig.
Nee, Frau Lemke, Sie haben das Projekt. Nee.
Gut, also ich glaube, das ist Bidens große Chance für die Zukunft, dass er tatsächlich die Lage der Mittelklasse verbessern kann. Sehr sichtbar, sehr fühlbar. Er spricht ja immer davon, er will das Land einen und versöhnen und so weiter. Und ich glaube, das ist genau das, was er meint, dass die Mittelklasse sozial besser gestellt wird und sieht, dass Politik eben auch tatsächlich Gestaltung der Gesellschaft ist und die Lebensverhältnisse verbessern kann. Darauf hofft er. Und ich wollte gerne noch einen Punkt aufgreifen, den Herr Vormann angesprochen hat. Was bedeutet das, Bürger oder Bürgerin des Landes zu sein? Die USA haben wir ein weiteres Problem, nämlich Bildung. Und wir sehen an dem Um sich greifen von Verschwörungstheorien, völlig absurden Theorien, jetzt auch im Kontext der Impfkampagne, aber eben auch letztes Jahr im Wahlkampf, dass Bildung notwendig ist, um Demokratien am Leben zu halten und eben auch Bürger und Bürgerinnen, ich sag mal so, politisch zu bilden. Und ich fand das sehr interessant, dass Biden eben Wert darauf gelegt hat, in der Vorschule schon zu beginnen mit 3- und 4-Jährigen und dann dieses berühmte Thema der College-Ausbildung, 2 Jahre Community College, das entspricht etwa unserer Fachschule, umsonst anzubieten, Stipendien auszubauen. All das zielt eben tatsächlich auch darauf, die Bürger besser zu bilden, damit sie eben diesen demokratiegefährdenden Ideologien und falschen Verschwörungstheorien eben nicht anheimfallen.
Eine Sache, die ja ganz entscheidend ist in einer Gesellschaft, die so divers ist, ist eine Art soziales Bindemittel. Und in den USA war das immer, auch in Absenz von bestimmten sozialpolitischen Maßnahmen, die Aussicht auf Erfolg und die Aussicht auf sozialen Aufstieg. Mhm. Und ich glaube, das ist, was Biden in Aussicht stellen möchte, dass Menschen, wenn sie arbeiten, sozusagen wieder die soziale Leiter hochklettern können. Und dann erübrigen sich, glaube ich, auch einige andere Debatten. Ich denke, das ist sozusagen die Wette, die er eingeht. Und das Risiko ist natürlich, dass die Zeit dafür nicht ausreicht.
100 Tage Joe Biden, unser Thema hier im SWR2 Forum. Und Eine Beratung zu seiner Rede, die er in der Nacht, in unserer Nacht gehalten hat zur Nation im Kongress. Mir ist da aufgefallen, dass da ganz zum Schluss das kam, was man, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich, die Feuilleton-Themen nennen könnte. Er sprach über Rassismus, über George Floyd, er wollte den systemischen Rassismus angehen. Er sprach über LGBTQ+, also diese bunte Welt, die es da auch gibt, plus Gewalt gegen Frauen, plus Waffengesetze und schlussendlich noch die Immigrationsfrage. Ich glaube, für ihn die allerhärteste Nuss im Augenblick ist, weil er da bislang noch wirklich nicht punkten könnte. Und das sind aber auch all die Themen, die sich wunderbar für einen Kulturkampf eignen, wo die Lager sich wirklich in ihre Blasen zurückziehen können und mit Werf aufeinander einschlagen können. Welche Erfolgsaussichten kann man der beiden Administrationen zutrauen in diesem Komplex dieser kulturigen Themen in irgendeiner Weise etwas Verbindendes zu schaffen? Herr Brammel.
Ich glaube, da geht es ums Eingemachte. Das ist nicht nur Feuilleton, da geht es, wie Sie sagen, um Kulturkampf. Trump hat ja versucht, mit einem rassistischen, offen rassistischen Wahlkampf hier nochmal wiedergewählt zu werden. Und ob schon oder vielleicht sogar, weil er das gemacht hat, hat er 10 Millionen mehr Stimmen gekriegt als beim ersten Mal. Also die Leute sind nach wie vor da, die sind nicht weg. Nun hat es eben auf der anderen Seite auch sehr viele mobilisiert. Also das sind die Themen, da geht es um ja die Seele Amerikas, wie er meint, und auch das, wofür Amerika steht. Er meint, die Amerika habe in den Abgrund geschaut, hat die härteste Probe seiner Demokratie erlebt, ja, seit man gedenken könne. Und das sei eben auch außenpolitisch wichtig. Ich glaube, da geht es wirklich ums Eingemachte. Und wer mit Amerikanern darüber spricht, der weiß, dass das wirklich jetzt nicht nur irgendein Thema war, sondern dass es eben genau dieses Wundmal ist, das immer schon da war und das jetzt wieder aufgebrochen war. Und es war sogar zu befürchten, dass Amerika sich in Richtung einer Apartheidsgesellschaft bewegt, in eine Apartheidsgesellschaft, die es auch durch richterliche Sanktionierungen früher war. Man wähnte sich wieder frei davon mit dem ersten Afroamerikaner im Weißen Haus. Und dann hat es eben genau diese Gegenbewegung gegeben, die von Trump angeschürt wurde und die ist nach wie vor nicht vom Tisch. Das darf man nicht unterschätzen. Biden muss jetzt liefern. Er muss liefern, wenn das nicht gelingt. Oder wenn er blockiert wird, dann kommen diese Kräfte, diese Fratzen, die wir überwunden glaubten, wieder zum Vorschein und können Amerikas Demokratie erneut bedrohen. Ich bin hier alles andere als entspannt.
Ich sehe das genauso. Herr Brammel hat völlig recht. Das sind also sehr zentrale Themen in der amerikanischen Gesellschaft, in der Politik. Und ich denke, dass nach der Verurteilung von dem ehemaligen Polizisten Derek Chauvin, der George Floyd in dem Polizeigriff ermordet hat, muss man ja sagen, dass Biden das Momentum nutzen kann, um wenigstens ein Gesetz zu verabschieden, das diese Polizeipraktik verbietet. Also es gibt ja einen Gesetzentwurf, der im Moment im Gespräch ist, George Floyd Policing Reform, heißt das, glaube ich. Also Polizisten auch dazu zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie solche Vergehen begehen und Chokehold, also diesen Würgegriff zu verbieten. Da hat er aus meiner Sicht im Moment, glaube ich, ganz gute Chancen. Die Gespräche laufen auch mit den Republikanern. Das Thema Waffengesetze ist ein Dauerbrenner, also wenn dann nur Teilverschärfung und ganz schwierig ist die Einwanderung. Das ist überhaupt so ein Kernthema für die Zukunft. Da hat er Kamala Harris, seine Vizepräsidentin, beauftragt, sich darum zu kümmern. Das ist ein kluger Schachzug. Aber ich halte das für das komplizierteste Thema politisch für die nächsten 4 Jahre.
Es bleibt also spannend und der Streit wird uns nicht ausgehen. Herr Fuhrmann, Sie haben das letzte Wort, aber es wird ein kurzes sein, weil die Sendung ein bisschen zu Ende geht mittlerweile. Wie sehen Sie es, diese ewig alte Frage, kann die Nation wieder zusammenfinden? Kann sie ihre Gräben, ihre Brüche heilen? Sehen Sie da eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft? Ganz kurz.
Es ist lustig, ich möchte keine Eigenwerbung machen, aber ich habe gerade ein Band mit veröffentlicht, wo wir genau die Frage gestellt haben nach den Common Grounds. Also wie sehr braucht es diesen gemeinsamen Nenner? Und da gibt es auf beiden Seiten des Spektrums sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Und manche sagen, nein, das ist eine Gesellschaft, die auf der Sklaverei fußt. Und man muss eigentlich sogar die Verfassung nochmal überdenken. Also es gibt da sehr radikale Stimmen im Diskurs und auch eine gewisse Unversöhnlichkeit und auch eine Unlust, sich zu versöhnen. Nicht nur auf der rechten, sondern auch auf der linken. Also die Gräben sind tatsächlich sehr, sehr tief. Aber ich glaube schon, dass es für eine Demokratie tatsächlich ein gewisses Grundmaß an Einverständnis über die Grundregeln zumindest geben muss.
100 Tage im Weißen Haus, wie Joe Biden Geschichte schreibt. Das war das SWR2-Forum mit Professor Dr. Boris Fuhrmann, Politikwissenschaftler, dem ich gerade eben das Wort abschneiden musste. Professorin Dr. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin an der Universität Hannover, und mit Dr. Josef Bramel, er ist der Autor des Blogs der USA-Experte. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm, und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion über 100 Tage Joe Biden.